Ja, schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, auch die also von zu Hause aus zuschaut. Es ist ein schöner Anblick, wenn man von hinten kommt und man sieht, wie die Kinder alle in die Sonntagsschule strömen und hier auch das Wort Gottes einfach groß gemacht kriegen. Stellt euch mal vor, ihr wärt jetzt einer dieser Sonntagsschulmitarbeiter und ihr geht mit den Kindern runter und ihr lest mit ihnen ein Bibelvers aus Jesaja 32, Vers 17. Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft. Dir ist nichts unmöglich. Und dann stellst du den Kindern die Frage, kann Gott alles? Kann Gott alles? Was denkt sie, was würden die Kinder antworten? Ja, natürlich, Gott ist allmächtig. Wer außer Gott könnte denn sonst alles machen? Und dann stellst du die Frage, aber gibt es etwas, was Gott nicht tun kann? Was denkt ihr, was sagen die Kinder? Vielleicht. Bitte? Lügen, tatsächlich. Gott spricht immer die Wahrheit. Gott kann nicht lügen. Gott ist heilig. Und weil Gott heilig ist, kann er auch nicht mit Sünde und mit Lüge Gemeinschaft haben. Und dann haben die Kinder vielleicht noch Fragen, ja, wie kann es dann sein, dass wir Menschen mit Gott Gemeinschaft haben können, wenn Gott ja mit Sünde, mit Lüge keine Gemeinschaft haben kann? Und vielleicht lest ihr dann auch eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium. Da gibt es dann die Geschichte im 10. Kapitel, wo ein junger, reicher Jüngling zu Jesus kommt und ihm eben fragt, was soll ich tun, damit ich ewiges Leben kriege? Und der Herr Jesus sagt, nur, du kennst doch die Gebote, halte dich an die Gebote. Und der junge Mann sagt, ja, aber ich habe ganz eifrig alle Gebote bisher gehalten. Und der Herr Jesus gewinnt ihn lieb und sagt zu ihm, eine wichtige Sache fehlt dir noch. Du musst anfangen, Gott den ersten Platz zu geben. Und dann sagt er eben, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Und dann heißt's, er aber ging entsetzt über das Wort traurig weg, denn er hatte viele Güter. Und der Herr Jesus sagt dann, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Und jetzt erschricken sogar die Jünger und sagen dann, wer kann dann errettet werden? Und dann sagt der Herr Jesus, bei Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Auch hier wieder, kann Gott alles? Gott hat einen Weg gefunden, damit er die Menschen erlösen kann. Aber es ist wichtig, dass wir unseren Kindern vermitteln, dass Gott ein Gott ist, der nicht alles kann und auch nicht alles tun möchte. Das ist ein wichtiger Unterschied von dem Gott der Christentum zwischen ihm und den Göttern von anderen Religionen. Wenn wir zum Beispiel den Gott des Islams nehmen, dann finden wir einen Gott, der keine Rücksicht und keine Einschränkung seiner Macht hinnimmt. Der setzt seine Macht durch, auch willkürlich. Aber der Gott des Christus, der Gott der uns Christen, wissen wir, unser Gott hat eine Macht, er ist allmächtig. Und diese Macht ist auch unbegrenzt, außer durch sein eigenes Wesen, weil Gott heilig ist, kann er keine Gemeinschaft mit Sünde haben. Aber weil er einen Weg gesucht hat, um uns Menschen zu retten, hat er uns eine Verheißung gegeben, an die sich Gott auch hält, an die er auch sein Versprechen verbunden hat. Und an seinen Verheißungen bleibt Gott auch treu. Auch wenn wir ihm gegenüber untreu oder auch schwach werden, er hält sein Wort an seinen Verheißungen, macht das fest. Also Gott ist allmächtig, aber er hat seine Macht auch eingeschränkt durch sein Wesen, das heilig ist, und durch das Versprechen, was er uns gegeben hat. Und darüber wollen wir uns auch heute austauschen. Im Apostelgeschichte wollen wir weiterfahren. Da sind wir im 5. Kapitel. Und da lesen wir die Verse 33 bis 42. Auch hier wollen wir über das nachdenken, was will Gott von mir, was er nicht tun kann und auch nicht tun möchte. Es geht um den Fall Gamaliel. Gamaliel ist ein Mitglied des Hohen Rates, das eben auch die Apostel gefangen genommen hat, und im Hohen Rat haben sie ihnen wiederholtes Mal auch wieder einen Prozess gemacht und sie haben sie aufgefordert, aufzuhören, im Namen Jesus zu predigen. Und Petrus hält seine Verteidigungsrede und beginnt eben mit dem Satz, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und er endet, wir sind Zeugen, was diese Tatsachen betrifft und auch der Heilige Geist, welchen Gott denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Und dann kommt unser Text von Vers 33 bis 42. Sie aber ergrimmten, als sie es hörten, und ratschlagten sie, umzubringen. Es entstand aber im Hohen Rat, ein Pharisäer mit Namen Gamaliel auf, ein Gesetzesgelehrter, angesehen bei dem ganzen Volk, und befahl, die Leute für kurze Zeit hinauszutun. Und er sprach zu ihnen, Männer von Israel, seht euch bei diesen Menschen vor, was ihr tun wollt. Denn vor diesen Tagen stand Theudas auf und sagte, dass er selbst etwa sei, dem eine Anzahl von etwa 400 Männern anhingen. Er ist getötet worden und alle, die ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zunichte geworden. Nach diesem stand Judas der Galiläer auf in den Tagen der Einschreibung und machte eine Menge Volk abtrünnig und brachte sie hinter sich. Auch er kam um und alle, die ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, steht ab von diesen Menschen und lasst sie, denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, so wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, so werdet ihr sie nicht zugrunde richten können, damit ihr nicht als solche befunden werdet, die gegen Gott streiten. Und sie gaben ihm Gehör. Und als sie die Apostel hereingerufen hatten, schlugen sie sie und geboten ihnen, nicht im Namen Jesus zu reden, und entließen sie. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden war, für den Namen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Ich habe die Predigt unterteilt in drei Teile. Gamaliel, ein Held mit edlem Charakter. Aber ist er auch ein Christ? Und zweiter Punkt, was kann ich von der Tragödie des Helden lernen? Und als drittes, was will Gott von mir? Welche Meinung hast du gegenüber dem Evangelium? Im Vers 33 haben wir gelesen, dass es eben heißt, sie aber ergrimmten und sie hörten und als sie das hörten und ratschlagten, sie umzubringen. Wir sehen die Reaktion des Hohen Rates, wie sie auf die Botschaft von Petrus reagiert haben. Sie waren ergrimmt, also innerlich erschüttert, aufgewühlt, Hass und der Wunsch, dass sie sie umbringen wollten, kam in ihnen hoch. Sie haben innerlich eigentlich schon ein Urteil gegenüber die Apostel und gegenüber des Evangeliums, was sie verkündigt haben, gesprochen. Sie haben es abgelehnt, sie haben das Wort Gottes, was durch die Apostel ergangen ist, quasi verworfen. Und das sehen wir hier durch die Reaktion ganz, ganz eindeutig. Wir sehen auch die Reaktion von den Aposteln, wie sie an dem festgehalten haben und sich auch über das gefreut haben, dass sie gewürdigt wurden, die Schmach zum Tragen. Aber dazwischen befindet sich jetzt dieser Mann, Gamaliel. Und es fällt uns manchmal schwer, solche Personen einzuordnen. Zu welcher Seite gehört er jetzt? Gehört er jetzt zu denen, die das Evangelium ablehnen oder zu denen, die das Evangelium verteidigen und aufgenommen haben? Deswegen der erste Punkt, Gamaliels Rat, er rettete die Apostel und für mich ist Gamaliel ein Held. Ein Held mit einem edlen Charakter, weil er war derjenige, der für die Gerechtigkeit eingestanden ist und dafür gesorgt hat, dass die Apostel nicht getötet wurden. Aber das heißt noch lang nicht, dass er ein Christ ist. Und dennoch wollen wir uns die gute Seite von Gamaliel anschauen. Gamaliel, der Name kommt aus dem Hebräischen und bedeutet, Gott versorgt mich. Also er wusste, dass Gottes Güte verantwortlich ist, dass es ihm auf Erden gut geht. Und somit hat er eigentlich auch Gott an erster Stelle in seinem Leben gestellt. Und dadurch wurde er auch ein sehr angesehener Gesetzesgelehrter unter dem Volk. Er war sehr gebildet und auch bewundert im Volk von Israel. Und sogar der Paulus bezieht sich auf Gamaliel, als er nämlich vor den Juden in Jerusalem stand und sie ihn gesprochen hatten. Da sagte Paulus im 22. Kapitel, den 3. Vers lese ich, wo Paulus sagt, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber auferzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, unterwiesen nach der Strenge des väterlichen Gesetzes, war ich, wie ihr alle heute seid, ein Eiferer für Gott. Paulus wurde erzogen von Gamaliel und wurde zu einem Eiferer für Gott, der Gott wirklich versucht hat, an erster Stelle zu stellen. Und Gamaliel war auch ein Eiferer für Gott und sehr angesehen bei den Menschen. Er gehörte in gewisser Weise zu der Elite der Pharisäer. Zweitens sehen wir, Gamaliel war keiner, der emotional handelte, sondern der ein rationaler Denker gewesen ist. Der Hohe Rat, der war ergrimmt. Die hatten einen glühenden Zorn, als sie die Rede von Petrus gehört haben, wie sie nicht abgelassen haben von dem, was sie, von dem sie überzeugt gewesen sind. Und das hat sie so weit aufgehetzt, dass sie wirklich auch schon überlegt haben, sich jetzt wirklich umzubringen. Aber Gamaliel war ein Mensch, der Selbstkontrolle besessen hat. Einer, der einen kühlen Kopf bewahrt hat, auch wenn es um ihn herum heiß hergegangen ist. Und er hat es verstanden, durch dieses kühle Denken und seine Rationalität Ruhe und Frieden in diese Gruppe reinzubringen. Und dann sehen wir auch, dass Gamaliel einer war, der glaubte an Gerechtigkeit und er war gegen Gewalt. Er hat eine gemäßigte Einstellung, was seine Lehre anbelangt. Und er war nicht einverstanden, dass man einfach willkürlich Gewalt ausübt. Er war also ein Fairplayer, was man im Sport sehr schätzt. Und seine nüchterne Art konnte er quasi dieses Unrecht erkennen, das hier auch getan wird. Und er konnte quasi auch erkennen, dass die Apostel eigentlich zu Unrecht hier verurteilt werden und zum Tode vielleicht gesteinigt würden. Denn vor dem Gesetz hatten die Apostel nichts Todeswürdiges begangen. Und in der Hinsicht ist Gamaliel mir und uns, denke ich, auch ein Vorbild, von dem wir viel lernen können. Und wenn wir an Jakobus 4, Vers 1 denken, wo es heißt, woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten, finden wir uns ganz schnell wieder. Wie schnell kocht in uns die Emotionen hoch und wir können auch ganz schnell, wenn es um bestimmte Themen geht, Feindschaft zwischen uns auch hervorbringen. Und da ist es uns ein Vorbild zu sehen, dass man kühlen Kopf auch bewahren kann und dass man da dem Gefühl nicht immer gleich nachgeben sollte. Gamaliel sieht eben, was andere nicht sehen. Und in Vers 38 sagt er auch zu dem Hohen Rat: Und jetzt sage ich euch, steht ab von diesen Menschen und lasst sie. Er warnt sie in gewisser Weise und sagt, sie sollen vorsichtig sein. Sie sollen vorsichtig sein, wie sie jetzt mit dieser Gruppe von Menschen umgehen wollen, denn sie wissen ja noch gar nicht genau, was hier eigentlich geschieht. Und das Problem ist, wenn sie jetzt zu früh eingreifen und sie wissen noch gar nicht, ist das jetzt von Gott ausgegangen, dann würden sie hinterher als die dastehen, die quasi gegen Gottes Werk gekämpft haben. Und da das jetzt in ihren Augen noch nicht offensichtlich war, war Gamaliel Stratege und hat gesagt, lasst ab von ihnen. Gamaliel glaubte an Gott und er fürchtete Gott auch. Gegen Gott und gegen sein Wirken auch zu kämpfen, das wäre nicht klug und das würde ihm auch in seiner Natur auch entgegenschlagen. Er wusste sich ja von Gott versorgt hier auf Erden und wollte auch Gott an erster Stelle stellen. Er konnte das Phänomen der Wunderheilungen, die die Apostel vorher getan haben, auch überhaupt nicht einordnen, wieso das geschehen ist. Er konnte das mutige Auftreten der Apostel nicht verstehen, wie sie dem widerstehen haben können, was die Gruppe der Pharisäer ihnen eigentlich geboten haben, dass sie nicht mehr im Namen Jesus predigen sollten. Und trotzdem waren sie mutig. Er war auch ein prominenter Mann und hat natürlich von den Geschehnissen vom Herrn Jesus, dessen Lehre, dessen Tod und dessen Auferstehung mitbekommen. Aber er hat überhaupt nicht überrissen, was das bedeuten soll für sein Leben oder in der Geschichte. Aber er war bereit, sich die Argumente, die die Apostel hier vortragen, anzuhören. Das auch mal stehen zu lassen und der ganzen Sache eine Chance zu geben. Und das kommt daher, dass er eine Ehrfurcht auch vor Gott gehabt hat. Und Ehrfurcht ist immer ein Zeichen von wahrer Größe. Ist ein Zeichen, wo die Weisheit anfängt, wenn du gottesfürchtig bist. Steht schon in den Sprüchen. Und dann kommt dazu dieser Schlussfolgerung, damit ihr nicht gar als solche befunden werden, die gegen Gott streiten. Jetzt kommt natürlich eine Frage auf, wie kann man eigentlich gegen Gott streiten? Wenn ihr das die Kinder fragen würdet in der Sonntagsschule, wie könnt ihr eigentlich gegen Gott streiten? Man kann doch Gott nicht sehen und nicht anfassen. Wie kann man gegen Gott streiten? Was würden die Kinder sagen? Geht es überhaupt, dass man gegen Gott streiten kann? Gott wirkt auf dieser Welt und wenn ich versuche, gegen Gottes Wirken vorzugehen, dann kann ich gegen Gott streiten. Wie kann ich noch gegen Gott streiten? Du kannst ihn als Person leugnen, genau. Und du kannst auch Gottes Wort gegen Gottes Wort streiten und sagen, das hat Gott nie gesagt, das ist nicht Gottes Wort. So kannst du gegen Gott streiten. Und wir müssen eben aufpassen, wenn wir über die Bibel sprechen oder über das Evangelium oder über die Kirchengeschichte reden, müssen wir immer auch beachten, dass Gott ein lebendiger Gott ist, ein ewiger Gott, der gegenwärtig ist und der heute noch zu uns Menschen spricht und heute noch wirkt. Und so war das damals und so ist es heute. Und wenn wir heute in die Stadt gehen und mit den Menschen auf der Straße über das Evangelium sprechen wollen, dann reagieren die Menschen ungehalten, ungeduldig, ärgerlich und spöttisch. Sie streiten letztendlich gegen das Evangelium, genauso wie die im Hohen Rat sich erbost haben gegen diese Lehre und es eigentlich von sich wegstoßen wollten. Die sind oftmals gar nicht bemüht, diese Thesen zu prüfen oder die Bibel herzunehmen und nachzulesen, ob sich das wirklich so verhält, wie es in der Bibel drinsteht. Sondern man tut es gleich ablegen. Gamaliel war nicht so. Er hat dem Ganzen eigentlich eine Chance gegeben. Er hat auch einen guten Charakter gegeben. Er war tolerant zu den Menschen, die vielleicht eine andere Meinung gehabt haben. Und er hat auch Gewalt gehasst. Er war einer, der einen edlen Charakter gehabt hat, eigentlich all die Eigenschaften gehabt hat. Er war gottesfürchtig, die wir eigentlich bei jedem Christ sehen wollen. Aber sind das die Zutaten, die einen zu einem Christen machen, wenn ich ein heldentumen Charakter besitze? Das wollen wir uns im zweiten Punkt eben nur anschauen. Denn Gamaliel hatte Fehler. Auch er verwarf das Evangelium. Man kann nicht zwischen dem Evangelium stehen und sagen, ich gehöre nicht zu dieser oder zu jener Seite. Obwohl er ein sehr gerechter Mann war und gottesfürchtig gelebt hat, war er doch äußerlich ein sehr religiöser Mensch. Und dann stellt sich natürlich uns immer die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen Religiosität und dem Christentum? Und wenn wir die Geschichte uns betrachten, dann sehen wir eben, dass der Unterschied eben ist, dass religiöse Menschen keine geistliche Wahrnehmungsvermögen besitzen. Sie besitzen eine Weisheit und eine Wahrnehmung, aber die ist weltlich gesinnt. Die geistliche Wahrnehmung fehlt ihnen. Sie sind in gewisser Weise blind für Gottes Wirken. Und das war der Hohen Rat, ganz offensichtlich, aber auch Gamaliel gehört dazu. Er hat zwar eine Warnung ausgesprochen, dass man diese Menschen jetzt nicht antasten soll, aber die Argumente, die er bringt, die sind weltliche Weisheit. Er sagt in gewisser Weise, ihr sollt euch jetzt nicht über die Apostel aufregen. Das sind eigentlich ganz normale Menschen. Die gehen einem ganz normalen Handwerk entgegen und sie sind eigentlich auch unfähige, laienhafte Prediger und Redner. Sie ziehen den Pöbel der Menschen an. Und wenn du den Pöbel anziehst, dann ist es wie das Licht, das das Motten anzieht. Ja? Daraus kann oft gar nichts Gutes entstehen. Da kommt dann eine Aufruhr und es kommt dazu, dass man sich gegen den Staat aufwiegelt und dass dann der Staat das Ganze zerschlagen wird, wenn sie den Anführer töten. Denkt an die Vergangenheit. Da gab es zwei Anführer, die waren auch so ähnlich wie bei den Aposteln, dass viele Menschen zusammengezogen wurden und es war Tumult in unserem Volk. Aber sie wurden getötet und damit ist auch die ganze Bewegung im Sande verlaufen. Und somit argumentiert Gamaliel, wie es ein Rechtsanwalt tun würde. Aber er ist blind für Gottes Wirken. Er hat in gewisser Weise doch versagt. Sein Versagen steht darin, dass er keinen Unterschied zwischen politischen Aufständen und dem Phänomen, wo der Geist Gottes gewirkt hat, hier auf Erden sieht. Das ist für ihn das Gleiche. Sie sehen nur eine weitere Unruhe, ein weiterer Volksaufstand, eine weitere Gefahr, die einfach im Volk hervorkommt. Und heute, wie schaut es heute aus? Heute verfallen wir oft in den gleichen Irrtum. Menschen unterscheiden nicht zwischen Religion und Evangelium. Jesus, ja, das war ein guter Mensch, das war ein Religionsstifter, so wie Mohammed auch. Und er war vielleicht ein politischer Reformer, der hat politische Dinge ins Leben gerufen. Er war ein guter Mensch, aber ein Mensch unter anderen guten Menschen. Und man sieht die Einzigartigkeit des Sohn Gottes nicht. Und das ist eben der große Irrtum. Das Problem von Gamaliel ist eigentlich das Problem, was die modernen Theologen heutzutage auch haben. Die sehen die Einzigartigkeit vom Gottes Wirken in der Geschichte oftmals nicht. Und die sehen die Einzigartigkeit vom Herrn Jesus nicht. Die sehen nicht, wie einzigartig die Bibel und das Evangelium zu uns Menschen spricht. Es bleiben nämlich auch bei Gamaliel hier wichtige Fragen ungestellt. Wie erklären wir die Kühnheit der Apostel, wie sie aufgetreten sind und den Gefahren getrotzt haben und dennoch das Evangelium verkündigt haben? Oder wie erklärt man die Entstehung der christlichen Gemeinde zu der Zeit, dass die hat entstehen können und so viele Menschen treu am Glauben festgehalten haben und bis heute das Christentum einen großen Einfluss auf die Welt gehabt hat? Wie erklären wir die Beharrlichkeit der Christen, die in ihrem Glaubenswillen bereit waren, in den Tod zu gehen, wenn doch Jesus niemals auferstanden ist? Und wie sollen wir die Zeichen und Wunder erklären, wenn es keine Kraftwirkungen Gottes gewesen sind? Und wenn doch Gott gewirkt hat und die Zeichen und Wunder durch die Apostel geschehen sind, dann müssen wir uns fragen, wieso aber hat die Elite Israels, warum konnten die Pharisäer keine solche Zeichen und Wunder tun? Diese Fragen wurden aber nie gestellt und denen ist auch Gamaliel nicht nachgegangen. Gamaliel hat einen weltlichen Test gestellt und das war ein Test der Zeit und des Erfolgs durchgeführt. Und dieser Test wird heute immer wieder auch ins Christentum gestellt. Und der Test schaut immer so aus. Wenn irgendwo etwas entsteht, dann beobachtet man das, ob das zum Erfolg führt. Jetzt warten wir mal ab, ob die christliche Gruppe wächst und ob sie Einfluss in dieser Welt hat und ob es sich lohnt, dann auf den Zug mit aufzuspringen. Wenn es für mich lohnenswert ist, dann springe ich auf den Zug auf. Dann werde ich jetzt auch Christ. Wenn es aber irgendwann einmal heikel wird und wenn es irgendwann mal gefährlich wird, bei den Christen zu sein, dann ist es ja kein Problem, dann kann ich von dem Zug ja wieder abspringen. Und so machen das viele Menschen heutzutage. Und wenn wir in die Kirchengeschichte momentan schauen, dann sehen wir auch, wie viele Menschen momentan der Kirche den Rücken zukehren. Und da sieht man, da ist keine Substanz dahinter. Also bleibt es letztendlich ein weltlicher Test. Und das Problem von Gamaliel, das Problem von den Menschen, die so das Christentum betrachtet, das ist die Distanzheit ihrer Herzen gegenüber dem Evangelium. Gamaliel betrachtete die Mitglieder als Mitglied des Hohen Rats, die Apostel und deren Lehre eigentlich nur von der Ferne. Und in gewisser Weise musste er auch eine Entscheidung treffen und musste auch dem Hohen Rat einen guten Ratschlag vorbringen, weil er ja führen wollte. Aber er gab eine Meinung ab, wie du und ich vielleicht eine Meinung abgibst, wenn du gefragt wirst, soll man Drogen legalisieren? Was für eine Meinung hast du darüber? Und so wurde hier auch eine Meinung weitergegeben. Ich bin für oder dagegen. Aber in seinem Herzen hat er sie nicht wirklich getroffen. Er sieht das Christentum und die Lehre der Christen eigentlich aus einer hohen Sockel aus an und muss irgendwo eine Entscheidung treffen, ob das richtig oder falsch ist. Und übersieht dabei, dass Gott der wahre Richter über jeden einzelnen von uns sein wird und dich mal fragen wird, was hast du mit meinem Sohn getan? Und hier können wir auch von Gamaliel etwas lernen. Unsere größten Errungenschaften, die wir in unserem Leben uns hervorgebracht haben, unsere Fähigkeiten, unsere Schlauheit, unsere Bildung, unser Erfolg, den wir gebracht haben, der kann manchmal in unserem Leben genau dazu führen, dass es ein Hindernis ist, damit wir zu Gott kommen. Dass es ein Graben ist, eine Distanz, die zwischen mir und dem lebendigen Gott steht, die zwischen meiner jetzigen Identität und zu der Fürsorge von Gott für mich ist in der Ewigkeit. Hier auf Erden habe ich meine Sicherheiten, die ich mir erarbeitet habe, aber Gott möchte, dass ich ihn an erster Stelle stelle und ihm völlig vertraue. Und er sagt, vertrau meiner Botschaft, vertrau meinem Sohn. Aber hier auf Erden habe ich einen freien Willen und ich will tun und lassen, was mir gefällt. Gott aber sagt, folge mir nach. Tu das, was ich dir sage. Und auch der Herr Jesus spricht eine Warnung aus zu den Menschen und sagt, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, werden wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Jetzt könnte ich wieder in der Sonntagsschule fragen, ja, wie kann man denn wie Kinder werden? Was machten Kinder aus? Ja, Kinder erwarten alles von ihren Eltern, von ihrem Vater. Und sie halten sich an ihrem Vater. Das, ihr Vater ist ihr Stolz, ihr Schutz und ihre Sicherheit. Was will Gott von mir, was er nicht tun kann und auch nicht tun will? Nun, Gott will, dass du seine Einzigartigkeit in der Fürsorge für dich erkennen sollst. Gott hat gewirkt. Er hat einzigartig gewirkt und hat seinen einzigen Sohn, seinen eingeborenen Sohn auf die Welt gesendet, damit du es sehen sollst, damit du zu Gott finden sollst. Der Uli wird's wissen, wir haben als Kinder gern ein Spiel gespielt. Blinde Kuh. Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel kennt. Blinde Kuh. Da ist eine Gruppe Kinder und ein Kind wird auserkoren, das wirklich die Augen verbunden kriegt, steht in die Mitte von einem Kreis und sieht nichts und muss jetzt den anderen finden. Und sein Gegenüber muss in gewisser Weise sagen, blinde Kuh, wo bist du? Und darauf reagiert der und muss auf den zugehen und den fangen. Ja? Das ist das Ziel, dass du letztendlich durch dieses Rufen hinläufst und diese Person fängst. Das macht irre Spaß. Also wir haben das gerne gespielt. Und wenn du ihn gefangen hast, dann kannst du deine Binde abnehmen, bist am Ziel und kannst sagen, jetzt bist du die blinde Kuh. Und das Ganze fängt von vorne an. Aber wisst ihr, in gewisser Weise ist es ein sehr schönes Spiel. Das zeigt ein bisschen auch, wie Gott mit uns umgeht. Wir sind blind, wie Gamaliel und die vom Hohen Rat blind waren für Gott. Und Gott ist aber derjenige, der uns zuruft durch das Evangelium. Wo bist du? Und jetzt liegt's an uns, wie wir reagieren. Gehst du auf Gottes Rufen ein und gehst auf ihn zu oder nicht? Gott finden heißt eine enge Beziehung zu Gott haben und es bedeutet ewiges Leben zu gewinnen. Da Jesus sagt es uns so in Johannes 17, Vers 3 heißt es, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Wenn du den Herrn Jesus so erkannt hast und auf ihn zugegangen bist und ihn umklammert hast, dann hast du den wahren Schatz in deinem Leben gefunden. Dann hast du das ewige Leben gefunden. Und deswegen auch die Frage an dich heute Morgen. Hast du die Einzigartigkeit Gottes Rufen an dich durch das Evangelium gehört? Hörst du, wie Gott zu dir spricht durch sein Wort? Und hast du seine Liebesgabe an dich, seinen lieben Sohn, der dein Retter und dein Leben sein soll, hast du ihn umklammert, hast du ihn aufgenommen in deinem Leben? Wenn du ihn erkannt hast, wenn du die Einzigartigkeit Gottes Angebots gesehen hast, dann hast du den geistlichen Test bestanden. In unserem Text in Apostelgeschichte 5 sagt es Petrus in anderen Worten, in Vers 30 und 31 sagt er zu dem Hohen Rat, der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Kreuz hängtet. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Was denkst du über Jesus Christus? Wer ist Jesus Christus in deinen Augen? Ist er der, von dem Petrus sagt, den Gott gesandt hat und den Gott auferstehen ließ aus den Toten? Oder ist es nur ein guter Mensch, der halt Pech in seinem Leben gehabt hat und den sie halt umgebracht haben? Aber in der Bibel steht, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Glaubst du das? Oder tust du das einfach weg als ein schönes Märchen, das man auch anders verstehen kann? Waren die Worte und die Lehre von Jesus Worte, die von Gott gekommen sind? Oder waren das menschliche Weisheit, Worte, die Menschheit hervorgebracht hat? Die Zeichen und Wunder, die der Herr Jesus gewirkt hat, waren sie Gottes göttlichen Ursprungs oder waren das menschliche Zufälle, menschliches Wirken? Seine Kreuzigung und seine Auferstehung, sind sie durch die Liebe Gottes zu uns Menschen geschehen? Oder aber sind sie einfach nur Zufall gewesen und vielleicht auch erschwindelt und erlogen? Das Auftreten der Apostel in der Apostelgeschichte, sind sie für dich Zeugnisse von der Wahrheit? Oder aber ist das einfach nur Schwärmerei, so wie es Gamaliel gesagt hat, ja, das wird alles irgendwann einmal vergehen und dann wird nichts mehr da sein. Du musst dich entscheiden. Und wenn es um eine Entscheidung geht, dann geht es nicht darum, dass du Lösungen finden musst für die ganzen Probleme, die wir hier auf dieser Welt haben. Sondern du musst eine Entscheidung treffen für dein Herz mit der wichtigsten Frage des Lebens. Glaubst du an den biblischen Bericht des Evangeliums? Glaubst du an den Sohn Gottes? Und zwar vom aufrichtigen Herzen, vom ganzen Herzen oder nicht. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm, sagt 2. Korinther 5, 21. Und das ist die Entscheidung, die wir treffen müssen. Wozu willst du gehören? Du musst eine Entscheidung hier auf Erden treffen. Du kannst das Christentum zwar von Weitem wie ein Richter beurteilen und auch eine Bewertung abgeben, aber letztendlich ist es nutzlos, wie beim blinde Kuhspielen. Wenn ich im Kreis stehen bleibe und das Rufen höre, aber ich reagiere nicht. Ich sage, ja, das könnte der Uli gewesen sein, das die Erika und so, aber wenn ich sie nicht ergreife, habe ich nichts, habe ich nicht gewonnen. Gamaliel hat sich das Evangelium nie persönlich angeschaut. Er hat nie wirklich nachgefragt, ob es sich wirklich so verhalten hat. Er blieb distanziert. Und diese Distanziertheit, die gibt ihm auch einen gewissen Schutz. Er hat sich ja noch nicht festgelegt und er bleibt ein bisschen im Verborgenen, vielleicht bei der Mehrheit. Aber dadurch, dass er so distanziert war, zieht das ewige Leben an ihm vorbei. Und das musst du in deinem Leben halt auch wissen. Solange du distanziert bleibst, zieht das ewige Leben an dir vorbei. Und das Evangelium fordert dich aber auf, Gott zu erkennen und seinen Sohn zu ergreifen. Und deswegen sagt die Bibel uns auch, wir sollen Buße tun und umkehren, auf Gott zugehen. Ist die Devise und das ist auch das, was Gott möchte, was er nicht tun kann, das musst du tun. Er hat gerufen, du musst darauf reagieren. Und dann seine gute Botschaft an dich, dass du die glaubst und daran festhältst. Ich möchte zum Abschluss aus dem 1. Timotheusbrief mit euch lesen. 1. Timotheus, 6. Kapitel, die Verse 11 bis 12. Aber ich glaube, ich lese von Vers 9 weg. 1. Timotheus 6, von Vers 9 weg. Da steht, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und in viele unvernünftige und schändlichen Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel allem Bösen ist die Geldliebe, nach der einigen getrachtet haben und von denen Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Lieben, Ausharren, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Ergreife das ewige Leben. Glaube ist ein aktiver und auch ein intensiver Lebensstil, den wir zutage bringen sollen. Und der Mensch kann nur mit Gott durch Glauben in Kontakt treten und zu Gott kommen. Die Liebe und die Kraft zum Glauben, die kommt von Gott. Und die hat er uns in Jesus Christus schon erwiesen. Wir müssen nur auf das zugehen und das ergreifen. Gott ruft dich beim Namen. Willst du auf sein Rufen folgen? Diese Frage musst du dir selber stellen. Denn Gott schränkt seine Allmacht ein, indem dass er dir deinen freien Willen lässt. Gott will dir deinen freien Willen nicht nehmen. Und Gott hat sich in seiner großen Macht beschränkt, in der Hinsicht, dass du entscheiden darfst, ob du zu ihm kommen darfst oder nicht. Es wird niemand im Himmel sein, der das nicht möchte. Aber wenn du dich für ihn entscheidest, dann wird er dich nicht mehr aus seinen Händen gleiten lassen. Nachfolge bleibt dein freier Wille. Amen.